Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen auf Puls 24 bei Beide Seiten live. Wir diskutieren heute die Entscheidung der Regierung, bei Pensionen zu sparen und wie sehr das die SPÖ intern unter Druck bringt. Wir beginnen aber mit einem Attentat in den USA, das bis nach Österreich hereinwirkt. Und dazu begrüße ich meine drei Gäste heute. Anneliese Rohrer, herzlich willkommen, Journalistin und Kommentatorin. Schönen guten Abend. Rainer Nowak ist bei uns Geschäftsführer der Presse. Herzlich willkommen, guten Abend.
Schönen Montag.
Und Christian Reiner ist bei uns Chefredakteur des Profil.
Herzlich willkommen. Schönen guten Abend.
Hallo.
Wir beginnen mit der Außenpolitik und es ist wirklich ein Mord, der die Welt aufgerüttelt hat. Der Mord am US-Rechtsextremisten Charlie Kirk. Der ist noch nicht restlos geklärt, denn der mutmaßliche Attentäter schweigt zu seinem Motiv. Aber trotz der dünnen Faktenlage sind die politischen Meinungen offenbar fixfertig und gefährlich aufgeladen. Es gibt Gewaltaufrufe, es werden Menschen, die Charlie Kirk kritisieren, mit Passentzug oder mit Ausweisung aus den USA bedroht und es werden Menschen auch deswegen gefeuert. Frau Rohrer, jetzt musste man kurz nach dem Mord ja schon befürchten, wenn der Mörder ein Linker gewesen wäre, sodass das klar ins Freund-Feind-Schema hineinpasst, dann wäre sofort wahrscheinlich die Hölle losgebrochen, bis vielleicht zu einem Bürgerkrieg. Das ist jetzt nicht dezidiert so. Und trotzdem schaukelt sich die Stimmung gefährlich auf in den USA.
Naja, weil es gibt die Administration Trump, die daraus politisches Kapital schlagen wird. Der war ja der Erste, der gesagt hat, die radikale Linke. Bevor noch irgendwas klar war. Jetzt ist natürlich peinlich, wenn aus dem Umkreis des Attentäters die Leute sagen, dass er kommt aus einer zutiefst republikanischen Trump-Familie. Jetzt müssen sie das irgendwie so drehen, weil es muss ja, sie wollen ihn ja politisch ausnützen, diesen Mord.
Aber ändert das die Erzählung dann nicht mehr nachträglich, dass eben die Erzählung der Rechten dann nicht mehr funktioniert, wenn das so unklar ist im Fall des Mörders?
Das Problem ist, dass die Erzählung der Rechten immer funktionieren wird, weil die Linke keine hat. Und die Linie des Trump ist ja immer dasselbe zu sagen, solange bis die Leute es glauben. Und es ist wirklich brandgefährlich, weil wenn Sie zum Beispiel die New York Times lesen, dann sehen Sie, dass auch liberale Kommentatoren plötzlich sagen, ja, das war eine Lichtgestalt, weil er den Dialog gesucht hat. Also die absolut auf der Linie der Republikaner sind, was die Person betrifft. Das sieht man ja schon, wie weit das gegangen ist.
Weil Sie gesagt haben, die Linke hat da keine Erzählung. Herr Nowak, würden Sie das auch so konstatieren, dass das in den USA der Fall ist, bei diesem Fall von Charlie Kirk, bei dem Attentat?
Sie musste jetzt ja aufpassen, weil der ehemaligen langjährigen USA-Korrespondentin, der die Presse zu widersprechen, fällt mir wesentlich schwerer, als der Innenpolitik-Kommentatorin zu widersprechen, weil da komme ich auch her aus der Schule, nämlich aus der Rohrer-Schule. Nichtsdestotrotz, die Linke hat vielleicht keine eigene Geschichte, das kann schon sein. Aber die Linke hat vor allem am Anfang sich gefreut zum Teil. Das darf man jetzt nicht ganz vergessen bei der ganzen Debatte. Also da schon Freudenschreide und da hat es jetzt einen richtigen getroffen, so ungefähr. Also die Polarisierung beginnt nicht nur bei der Trump-Administration, sondern die geht schon viel weiter in beide Lager hinein. Ich wäre auch bei der Zuschreibung rechtsextrem ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, wir können uns auf klarer Rechtspopulist einigen. Aber offenbar, was wir auf dem Fall jetzt gelernt haben, zumindest für mich war das neu, dass es auch innerhalb quasi der Republikanischen Partei Kritik an ihm gegeben hätte, an Kirk, nämlich, dass er zu liberal oder zu pragmatisch gewesen sei, was für mich ein bisschen überraschend klang oder klingt. Und ich wäre auch sehr vorsichtig noch mit Zuschreibungen. Ja, also ob das jetzt wirklich das Umfeld war oder schlicht ein Irrer war, ja. Also man muss einen Irren manchmal ja nicht politisch links oder politisch rechts quasi einordnen, sondern einfach irre. Das werden wir alles noch erfahren. Ich wäre wirklich warn davor, da irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Und was aber schon stimmt, was finde ich, das auch alles jetzt zeigt, ist, wer glaubt, dass es quasi nur Donald Trump in den USA gibt oder gegeben hat und dass nach ihm mehr oder weniger die Rechte führungslos sei und dass es da keine charismatischen Leute gibt, na überhaupt nicht, sondern diese republikanische Partei hat auch noch nach Donald Trump quasi eine Magma-Bewegung, die groß ist, eine rechtspopulistische Köpfe, die stark sind, die überzeugend sind und ich sehe keine Geschichte auf der Linken, ich sehe vor allem keine Gegenfigur auf der Linken, also sprich bei den Demokraten, so links sind sie zum Teil eh nicht. Wo ist die Herausforderung, wo ist die Herausforderung? Herausforderin der Demokraten, die etwas dagegen setzen. Und die Person sehe ich nicht.
Also die Urteile sind extrem schnell gefallen. Das war auch zu erwarten bei so einer Persönlichkeit, wie es Charlie Kirk war. Und die Linken sagen, haben keine Erzählung, sagt die Frau Rohrer, sagt auch der Herr Nowak. Ist das jetzt der Grund auch für die Polarisierung? Müsste da jetzt eine stärkere Führungsfigur dagegen auftreten?
Naja, wie Sie richtig sagen, die Urteile sind extrem schnell gefallen. Und die Deutungshoheit, die wir alle zum Beispiel hatten als bei der Presse, beim Profil, Vorarlberger Nachrichten, Puls 24, diese Deutungshoheit, die schon eine gewisse einerseits Gelassenheit bedeutet, haben gesagt, Ruhe, schauen wir uns das mal an, und dann aber einen Faktencheck gegeben hat, die fehlt jetzt völlig. Jetzt wird 1:1 transportiert und da ist Fox noch relativ, also das Netzwerk, wenn auch gerade durch Eigentümer Murdoch ein bisschen im Streit mit Trump, aber das rechte Netzwerk ist noch relativ vorsichtig im Vergleich zu all den Zuschreibungen, all das, worüber wir jetzt sprechen. Aber es ist natürlich, zeigt sich hier wieder mal, dass Social Media regiert. Trump und viele andere können durchmarschieren, auch auf der Linken, so wie du sagst, weil die Linken haben sich am Anfang auch gefreut. Aber dass man jetzt darauf warten würde, was die New York Times sagt, vielleicht sogar, was in dem Fall die New York Post sagen würde. Nein, keine Rede mehr davon. Die Deutungshoheit ist verloren gegangen. Die Welt ist außer Rand und Band. Dass die Menschen sowas gerne aufnehmen, da muss man in Österreich nur nach Kärnten schauen, wo vermutlich noch immer 98% der Bevölkerung jedenfalls der FPÖ-Wählenden glauben, dass Jörg Haider ermordet wurde, nur sehr am Rande gesagt. Was na, jetzt?
Moment. Ich muss ja eine Lanze für die Kärntner brechen.
Meine Familie kommt auch aus Kärnten, aber in meiner Familie sind es 111%, die das glauben.
98% der
Kärntner. Also,
zumindest der FPÖ-Wählenden habe ich dann noch gesagt. In meiner Familie sind es, wie gesagt, über 100%. Aber zurück zur Frage der Demokraten. Ja, es zeigt sich jetzt, wie schon in den vergangenen Jahren, wie schon bei Biden und diesem unglücklichen Wechsel, dass diese Partei ein wirkliches Problem hat. Keine Führungspersonen, Persönlichkeiten, keine Führungsfiguren haben alle das Problem, dass das eine Partei ist, die Geld braucht, weil es ja keine öffentliche Finanzierung des Parteiensystems gibt. Dadurch schon mal auf der einen Seite wäre es eine Arbeiterpartei oder eine Partei derjenigen, die nicht sehr privilegiert sind. Auf der anderen Seite die Kennedys und die WASP, die Oscar Küste, wo man das Geld braucht. Also ob so eine Partei überhaupt funktionieren kann in einem System, wo es keine öffentliche Finanzierung gibt. Und längst einen Podcast gehört des ehemaligen Arbeitsministers, ich denke, also ein Demokrat, der genau darauf hingewiesen hat, gesagt, er sieht keine Chance, weil das sich jetzt noch mehr zeigt als je zuvor. Ja. Dilemma der Demokraten, aber Dilemma der Welt mit Social Media.
Konservative Dampfwalze, ganz kurz noch die Entgegnung von Jörg Haider, oder wollen Sie darauf jetzt nicht mehr eingehen, was Herr Reiner gesagt hat?
Nein, da muss man, gut. Das ist so krass, da muss man...
Der FPÖ-Wählende
80%.
Nein, ich verhandle nicht.
Gut. Bleiben wir bei den USA, weil das Thema der Schwäche der Demokraten natürlich jetzt auch diskutiert worden ist. Was könnte denn im schlimmsten Fall drohen aus dieser aufgeheizten Stimmung, auf diesen Aufrufen, die es gibt in den USA und letztlich auch weltweit, was wir dann noch mit Beispielen belegen, auch in unserer Diskussion jetzt gleich.
Ich verstehe nicht, warum man nicht zur Kenntnis nehmen will, was noch einmal in dieser Handlungsanleitung drinnen steht. Wenn Trump das weiter verfolgt, dann macht er Folgendes wahrscheinlich. Er nimmt das als Anlass, um noch härter, nämlich nicht nur gegen die Demokraten, die natürlich auch, aber gegen alle seine Kritiker vorzugehen. Und das ist ja, ich meine, man ziehe keine Vergleiche mehr, aber das ist ja das wirklich Gefährliche.
Sie spielen aufs Project 2025 an, dieses Playbook, diese Handlungsanleitung, ja, ja, sobald ja, Trump ja an
auf
der Macht ist.
Auf was ist er denn aus? Er ist auf die Auflösung Ineffektivität der Institutionen aus. Und dann marschiert er einfach durch.
Jetzt haben wir
und niemand wird ihm, so wie das jetzt ausschaut, niemand wird ihm Parole bieten. Und das ist das wirklich Gefährliche.
Noch sind die Midterm-Elections nicht geschlagen. Und ich warne ein bisschen davor, sozusagen das Ende der Demokratie in den USA auszurichten. Vor allem aus Österreich. Weil wir in Europa, bis auf die Engländer, ja alle, die meisten von uns sehr wenig Erfahrungen im Vergleich zu den USA mit der Demokratie haben. Einmal haben wir es versucht, dann ist es gescheitert. Das ist sozusagen der zweite Versuch seit ein paar Jahrzehnten. Aber ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Demokratie haben die gelernt und haben uns die beigebracht. Das ist ein kompliziertes System, aber bis dato sehe ich noch nicht das Ende angekommen. Und vor allem, man hat vergessen, Donald Trump hat eigentlich alles gewonnen, was man nur gewinnen kann. Die Mehrheit der Wahlmänner, also der Staaten, und die Mehrheit der Bevölkerung, also sprich der Wähler. Und er hat doch quasi mit beiden Häusern jetzt eine Mehrheit. Das heißt, ja, das ist eine sehr, sehr bequeme Situation. Ich sehe jetzt nicht ganz die Notwendigkeit, da in Richtung autoritärer Strukturen überzuleiten, aber mal schauen.
Ich mache jetzt mal den gewagten Vergleich zwischen Russland und den USA, der natürlich überhaupt nicht passt. Aber Wladimir Putin hat seine erste Wahl durchaus in demokratischer Weise gewonnen, die spätere natürlich nicht. Das heißt, wenn Donald Trump, so wie du natürlich richtig sagst, alles gewonnen hat, das heißt noch lange nicht, dass man nachher nicht die Institutionen zerstört oder auch vernichtet. Sie haben das Wort geschluckt und dann nicht ausgesprochen. Und dass jeder Widerstand dagegen, alle Checks and Balances funktionieren entweder nicht oder sie funktionieren zu spät. Ich glaube, wir haben hier mal darüber gesprochen. Es gab in Österreich auch vor kurzem einen Bundeskanzler, der meinte, bis die Gerichte das entscheiden, ist eh schon wurscht, weil schon wieder vorbei ist rund um Covid. Sebastian Kurz, ein Trump-Fan im Übrigen. Also ich halte es für brandgefährlich, aber mein Gott, wir haben schon viel Brandgefährliches in Österreich auch erlebt und es ist dann wieder vorübergegangen.
Man muss sich ja nicht nur dieses Attentat, wo man wirklich empathisch sein kann, der Person gegenüber und seiner Familie, aber nicht nur das ist ja nur ein kleiner Puzzlestein in dem Ganzen, ohne Verschwörungstheorie aufzugreifen, in dem, was sich dort abspielt. Bitte, wir vergessen vor... Weiß nicht, ein Monat oder zwei wurde in Minnesota eine Politikerin und ihr Mann ermordet. Ist dort jemand?
Von den Demokraten nämlich.
Ja, eine Demokratin. Ja. Ist dort jemand hingeflogen, um ihr die letzte Ehre zu erweisen?
Ist nicht, aber sie war natürlich nicht so bekannt wie jetzt die Situation
Rainer,
ist.
In Europa, ja, war der Herr Kirk bis jetzt auch.
Naja, also wenn man
nicht
Social Media,
so
das stimmt nicht, wenn man Social Media verfolgt hat, ich kannte ihn böse, über Instagram die Videos, wo er irgendwie Free Palestine Justizangehörige maßregelt und das rhetorisch ziemlich brillant. Also mir war der schon ein Begriff und zwar wirklich als Social Media Figur, weniger als Republikaner. Ich meine, wenn man zugehört hat, konnte man sich ungefähr ausrechnen, woher er ist, und er war auch nicht jemand, der quasi besonders Rücksicht genommen hat auf seine jugendliche Zuhörerschaft, aber die Videos sind natürlich kursiert und die habe ich gesehen. Und dann würde ich schon noch auf einen auch hinweisen, wie Journalisten tendieren dazu oder Medienleute immer dazu, dass jetzt und hier ist das Allerärgste, was jemals passiert ist, und sind wir sehr aufgeregt. Das Schlimme ist leider, dass in den USA der politische Mord natürlich eine unschöne, traurige Tradition haben. Also seit Geschichte, seit der Gründungsmythos ist sozusagen mit vielen Morden, brauche ich nicht zu nennen, Kennedy, Reagan-Attentat etc. etc. Also auch das Attentat auf Donald Trump. Also es gibt in den USA einfach eine viel höhere Gewaltbereitschaft und quasi Bereitschaft, jemanden zu ermorden. Offenbar ist in der Politik Europas, wo mit Olaf Palme die Zahl derer Gott sei Dank überschaubar ist. Das meine ich nur damit. Also das heißt jetzt nicht, dass das nicht furchtbar ist und dass es nicht polarisiert wird und dass es noch schlimmer werden kann, aber ich glaube nicht, dass jetzt der Bürgerkrieg ausbricht.
Ja, also ich kannte Kirk nicht, beziehungsweise habe ich kurz an Raumschiff Enterprise gedacht, dabei kennen wir wahrscheinlich alle noch. Aber du sagst es, selbst Donald Trump, also sehr groß war die Empathie der Liberalen in Europa oder der Linken nicht beim Attentat auf Donald Trump, beziehungsweise die Verschwörungstheorien, die bis heute anhalten, das hätte es nie gegeben. Er hat keine Narbe am Ohr, das hätte er inszeniert. Was für ein Schwachsinn. Und das war ein Attentat auf den damals zukünftigen Präsidenten der USA, schnell verschwunden und schnell nicht darüber einladen,
ein bisschen zurückzublicken in die Geschichte. Die politischen Morde der 60er Jahre hat die demokratische Administration des Johnson dann aufgerufen zur Verfolgung der Kritiker, zur Verfolgung aller Republikaner.
Dann
ich meine, da ist einfach ein, eine andere Entwicklung zu konstatieren. Das kann ich nicht
verstehen. Es ist ein bisschen McCarthy-Ära, oder? Wir befinden uns eigentlich ein bisschen in einer McCarthy-Ära, die quasi jetzt wieder losgeht und wo sozusagen auch gegen linke Ding wieder Stimmung gemacht
aber
wird.
Aber zusammen politische Morde, deutsche Sprachraum, RAF, das waren nicht unbedingt Rechtsradikale, wiewohl sich der Kreis dann irgendwann mal geschlossen hat. Das waren linksradikale politische Morde in Deutschland.
Also das stimmt schon, aber die waren ohne Konnex in die parlamentarische Demokratie.
Wie
die waren losgelöst von parlamentarischen Demokratie. Das ist ja sozusagen, was die USA ein bisschen unterscheidet.
Wie passt das zusammen, was die Frau angesprochen hat, mit den Aufrufen, die jetzt nach diesem Mord heraus resultieren und die einen Unterschied zu früheren politischen Morden waren, mit dem Banner der Meinungsfreiheit, das von der Rechten hochgehalten wird, jetzt aber zugleich mit Passentzug und mit Ausweisung aus den USA gedroht wird, wer Charlie Kirk kritisiert. Das passt ja überhaupt nicht zusammen mit der Meinungsfreiheit, die hochgehalten würde, angeblich von den Konservativen, oder doch?
Da sind wir ein weiteres Mal bei dem Thema Meinungsfreiheit, Medienfreiheit. In den USA gibt es kaum mehr zum Beispiel große Tageszeitungen, 4 große Medienhäuser, die zum Teil ganz gut funktionieren, also New York Times, Washington Post, Good Wall Street Journal, Chicago Tribune, große Medienhäuser, nur wenn man sich die Reichweite dieser Medien anschaut, minimal. Dagegen hat man in Österreich natürlich noch eine mit auch den Fernsehsendern natürlich ein Paradies. Aber Meinungsfreiheit in den USA ist ein bisschen schwächer geworden, glaube ich. In Österreich wird es auch schwächer, aber der Presse geht es noch gut. Jedenfalls Meinungsfreiheit. Natürlich ist, natürlich ist die Meinungsfreiheit.
Dass der alles reinpacken kann in einen Satz, oder?
Ich weiß nicht, was er will.
Ja, aber es ist gut. Aber es klingt gar nicht so schlimm eigentlich dafür. Ja.
Aber geht gut. Um die Vorarlberger Nachrichten geht es noch besser und im Puls 24 auch. Aber Meinungsfreiheit ist natürlich die Meinungsfreiheit überall unter Druck. Schauen wir kurz über die Grenze von Wien aus sichtbar Ungarn, welche Meinungsfreiheit dort, welche Medienfreiheit in Polen war. Das mal gekippt, jetzt geht es wieder ein bisschen besser. Also ein guter Teil der EU, die jüngeren EU-Staaten, dort von Meinungsfreiheit in unserem Sinne zu sprechen, wäre eine Übertreibung.
Kommen wir noch zu Österreich, denn es gibt auch hier Reaktionen. Die haben wir für Sie ein paar daraus jedenfalls vorbereitet. Zum Beispiel von der SPÖ-Vizelandeshauptfrau Marlene Swatzek. Die postet zum Mord an Charlie Kirk. Ein Mensch musste sterben, weil er freiwillig und offen zu seiner Heimat, zu Werten und Überzeugung steht, schreibt, weil er den Mut hatte, auszusprechen, was er denkt, und weil er nicht bereit war, seine Stimme von einer lauten Minderheit ersticken zu lassen. Ja, da dürfte das linke Lager gemeint sein, sehr nebulos, jedenfalls angesprochen von Marlene Swatzek. Und noch eine Reaktion gibt es aus Österreich, nämlich von der ÖVP, einem Bürgermeister aus Liebuch aus der Steiermark. Der hat sogar eine schwarze Fahne hissen lassen und sagt in einem Posting, Kirk trat für Dialog ein.
Ja.
Obwohl ja eigentlich das Gegenteil stimmt, weil er ja mit Scheindiskussionen, die er dann zusammengeschnitten hat, seine Gegner fertig machen hat wollen und gegen Minderheiten auch gehetzt hat. Ist da ein konservativer Märtyrer entstanden im Lager, der von den Rechten jedenfalls so gesehen wird? Auch in Österreich vielleicht?
Das wollen sie so. Und auch die, ich meine, es ist ja sehr enthüllend, was die Frau Schwarzschick sagt. Und den Bürgermeister muss man da nennen.
Muss man
Weil kein Wort, auch bei den verständnisvollen Reaktionen in den USA, die ich früher angesprochen habe, von Ezra Klein oder so, die alle seine Dialogfähigkeit, kein Wort über die Hasspassagen, die er verbreitet, kein Wort über den Rassismus. Nur, dass er dialogfähig ist und meinungsfrei.
Da hat Herr Nowak vorher gesagt, dass er das Wort Rechtsextremist nicht anwenden würde.
Ich bin überhaupt vorsichtig, weil wenn die gesamte Welt nur noch aus Rechtsextremisten besteht, dann werden wir irgendwie ein bisschen ein dialogisches Problem zusammenkriegen.
Extremrechts.
Aber das ist...
Extremrechts.
Ich würde sagen, wir halt das gute alte Rechtsaußen. Also ich bin Mitte rechts, der ist Rechtsaußen, kann man die Welt relativ gut einteilen. Und was dann ins Faschistische geht, ist dann extrem.
Ja.
So, gut. Das würde ich deswegen...
Wo er mich hinstellt, aber...
Sie immer in die Mitte, Frau Doktor. Die es natürlich bekanntermaßen nicht gibt, wie wir es halt keine Hammer wissen. Egal. Ich wäre ein bisschen mit diesen Vorstellungen Urteil einfach. Also ich kenne jetzt, habe ich nicht getroffen, ich kenne ihn nur aus dem kleinen Österreich heraus und habe ein bisschen was in sozialen Medien gesehen. Der ist halt keinem Streit aus dem Weg gegangen, aber er dürfte offenbar in der eigenen Bewegung auch Gegner gehabt haben, die ihm quasi Abweichlertum vorgeworfen hat.
Ist da eine Märtyrerfigur am Entstehen oder schon entstanden?
Ja, sicherlich. Allerdings wird sie auch, das wird auch wieder mal vergehen. Mhm. Aber nochmal zurück, das Trump, ich meine, Attentat auf Trump, warum spricht niemand mehr darüber? Du hast das angesprochen, ich wollte es auch ansprechen. Also die Linke schweigt dazu sehr. Und nur, weil sie vorher gefragt haben, Meinungsfreiheit rechtslinks. Sie war unlängst in einer Diskussion im Concordia Presseclub, gut 2 Jahre her. Also die Linke...
Unlängst.
Unlängst, 2 Jahre. Jüngst. 63 ist es unlängst. Passt schon die 2 Jahre. Das waren hauptsächlich Liberale, Linksliberale und Grüne im Publikum, die einem Statement des ehemaligen grünen Abgeordneten Foggenhuber applaudiert hatten, der meinte, die Pressefreiheit, okay, es muss vor dem Angriffskrieg auf die Ukraine gewesen sein, die Pressefreiheit jedenfalls in Moskau sei größer als in Washington. Hallo? Und ja, da applaudiert im Presseclub Concordia das Publikum.
Er war EU-Abgeordneter, Johannes Foggenhuber.
Er war Parlament, er war EU-Abgeordneter, aber er war sicherlich zuvor lange im österreichischen Nationalrat.
Sagt er, glaube ich, verpeilt.
Aber was überrascht, wenn die Spitzen der Republik Putin applaudiert haben und aufgestanden sind und ganz begeistert waren von ihm. Ja. Überrascht Sie dran, Foggenhuber?
Wir sprechen gleich weiter, meine
Damen und Herren. Das Publikum, Foggenhuber überrascht mich nichts. Der hat nichts ausgelassen, was ihm Applaus bringen könnte. Nur
dass
das Publikum dort applaudiert, das hat mich gewundert.
Es ist zurzeit ja überhaupt eine völlige, die Fragmentierung und völlige Irrationalität bei allen politischen Diskussionen. Weil wenn ich daran denke, dass Menschen Free Palestine rufen, die selber im verfolgt werden würden. Selber in einem palästinensischen Land, Gaza, wo auch immer, Westjordan, verfolgt werden würden und die gleichen müssen rufen, sind offenbar besonders tolerant, ja, oder aber sie haben irgendwas nicht verstanden.
Und treten einfach für Interessen der Hamas. In diesem Fall wäre das natürlich völlig widersinnig. Sehen wir in sehr vielen Beispielen. Haben wir ein anderes Thema zu besprechen, was wir noch besprechen werden in der Sendung, meine Damen und Herren, ist ein Gewaltaufruf von Elon Musk, dem Chef der mächtigen Einflussplattform X, vormals Twitter, der sich in London gemeldet hat. Darüber diskutieren wir in Kürze. Bleiben Sie dran. Wir sind zurück bei Beide Seiten live, meine Damen und Herren, und diskutieren die politischen Folgen des Mordes am Rechtsaußen-Influencer Charlie Kirk in den USA. Da haben sich ja sehr viele zu Wort gemeldet und eben auch Elon Musk, immerhin auf seiner Plattform X politisch extrem einflussreich, hat sich zu Wort gemeldet bei einer Neonazi-Kundgebung in London mit einer Videoschaltung und Folgendes gesagt.
Our friend Charlie Kirk getting murdered in cold blood this week. And people on the left celebrating it openly. The left is the party of murder and celebrating murder. I mean, let that sink in for a minute. That's who we're dealing with here. That is who we're dealing with.
Auf der anderen Seite des Bildschirms war übrigens Neonazi Robinson aus London zu sehen, also eine riesige Kundgebung, die es am Wochenende war. Was hat hier Elon Musk gesagt? Er hat gesagt, die Linke ist die Partei von Mördern, weil sie eben den Mord an Charlie Kirk gutheißen. Und da würden wir jetzt stehen. Wie würden Sie das einschätzen, Frau Rohrer? Ich meine, hier äußert sich ein Plattformbetreiber, dessen Plattform bekanntermaßen durch viele Algorithmen mehr oder mehr Bühne für Rechtsextremisten wird und meldet sich hier in London zu einer Neonazi-Kundgebung mit diesen Aussagen.
Ich warte noch immer darauf, dass Elon Musk irgendwann kippt.
Er ist noch nicht gekippt?
Nein, also glaube ich noch nicht für alle erkennbar, weil dieselbe Berechtigung, würde man sagen, die Republikaner sind die Partei der Mörder. Wie sie die demokratische Politikerin in Minnesota von einem Rechten zur Strecke gebracht haben.
Wie soll man darauf reagieren? Soll man X meiden? Verbieten? Abdrehen?
Am besten gar nicht, ja. Reagieren nämlich. Ich finde, dem Herrn Musk wird überhaupt ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit zuteil mitunter, aber das Problem ist nur, er hat halt kein ganz schlechte Pionierarbeit in der Automobilindustrie geleistet. Auf der E-Seite und mit Starlink jetzt übrigens auch bei der ganzen Thema, was sagt man da, Sternenforschung oder was, bei den Raketenpositionierungen. Also der ist schon leider Gottes
wirklich
gut, ja, wirklich bedeutend, wirklich gut. Deswegen hat er natürlich schon irgendwie eine Plattform. Aber ehrlicherweise, ich verstehe überhaupt nicht, wie man da noch auf X sein kann.
Also ich warte wie die Frau Dr. Rohrer auch darauf, dass er jetzt endgültig kippt. Ich weiß nicht, ob Sie auch gelesen haben, die lange Biografie des Elon Musk. Also, dass er hart an der Kante ist und manchmal jenseits keine Frage. Aber die Gefahr ist natürlich, dass es nicht der typische Milliardär-Kapitalist, der um Geld zu machen, alles Mögliche sagt oder tut, wie wir es von vielen Mediengiganten zum Beispiel gekannt haben in der Vergangenheit, auch von Murdoch, über den wir heute schon gesprochen haben, Fox-Eigentümer. Ist aufgetreten dort und hat ein Netzwerk. Also der ist schon irgendwie gefährlicher durch all diese Dinge, über die wir sprachen, das Satellitennetzwerk, das, wie man in Ukraine gesehen hat, da militärisch auch bedeutend ist. Umgekehrt, er ist jetzt ein Spezialfall, aber das Dinner bei Donald Trump vor etwa 10 Tagen war irgendwie noch schlimmer als das, was bei der Angelobung passiert ist. Also bei diesem Dinner war der Google-Chef, war der Apple-Chef, Microsoft-Chef, und die haben sich vorführen lassen von Donald Trump in einer Art und Weise. Also Fremdschämen ist zu wenig. Da geht's ums Geld. Ja. Und die sind nicht nur dort gestanden bei der Angelobung. Und das noch dazu jetzt Monate, nachdem dieser Mann, Donald Trump, im Amt ist, wo man schon sieht, was der tut, was nicht so ganz klar war, damals vorführen lassen, Donald Trump bedankt, und jetzt darfst du was sagen, jetzt darfst du Bill Gates was sagen. Unglaublich. Also
zu erwarten, da gab es nie Widerspruch, alle haben den Ring geküsst.
Natürlich, aber ich habe das und genickt und abgenickt, und naja, da geht es ums Geld beim Elon Musk.
Aber ist darüber hinaus noch verrückt. Ärger. Google hat seine Zuwendungen zu NGOs eingestellt, die für Kinder unterwegs waren, von heute auf morgen. Und da geht es aber um Milliarden Dollar.
Also es scheint irgendwie eine neue Welt insofern zu sein, weil ich habe bei seinem Besuch in der ersten Amtszeit beim Weltwirtschaftsforum in Davos, wo dann die Medien geschrieben haben, er sei ausgebuht worden, was ein völliger Blödsinn war, weil er ist dort natürlich wie ein Fürst begrüßt worden. Und da waren auch CEOs, übrigens auch europäische, die ihm derartig nach dem Mund geredet haben und der auf die Knie gegangen sind. Und mir kommt fast vor, und das sieht man ja auch bei Spitzenpolitikern aus Europa, dass mittlerweile so eine Art eigene Donald-Trump-Diplomatie um sich greift. Die kann man natürlich auch einfach sozusagen nicht ernst nehmen, dass Menschen, die diesen Menschen treffen, politisch oder wirtschaftlich, was sie wollen, einfach sagen, du bist so groß, du bist so wunderbar, und das quasi ungefiltert dann halt veröffentlicht wird, weil es allen egal zu scheinen sein. Offenbar ist das die einzige Methode, die der versteht. Deswegen, ich glaube, das kann man einfach nicht ernst nehmen.
Das überlegt man einfach als Geschäftsinteresse. Ja,
aber wenn das dann diese Auswirkungen hat, dass andere, die unterwegs waren in Hilfsorganisationen, so wie er die staatliche Hilfe einfach einstellt, dass die auch ihr Geld entziehen, dann hat das unglaubliche
All die Unternehmen, die jetzt ihre Human Resources Politik verändert haben, es darf nicht mehr gegendert werden, Bevorzugung von Minderheiten, und das auch in Europa. Das ist ja, wird in Europa auch aus den HR-Richtlinien rausgestrichen, weil Donald Trump das verlangt. Also, dass die Wirtschaft keine Moral hat.
Ja, wobei ich glaube, dass das Pendel auch ein bisschen, das ist nicht nur Donald Trump.
Eine positive.
Also ich glaube nicht, dass das nur Donald Trump ist. Ich glaube, das Pendel sozusagen schlägt zurück, und dass Donald Trump einen derartigen Wahlsieg anfangen konnte, könnte auch damit zu tun haben, dass sich die Stimmung gedreht hat. Auf jeden Fall in der Bevölkerung der USA, aber vielleicht auch in Europa. Diese Pendelbewegung, glaube ich, nehmen wir alle wahr. Und also ist vielleicht kein Zufall, dass die führende Partei in Österreich die Freiheitliche Partei ist und nicht die Sozialdemokratie, und die ÖVP, die in den Umfragen gerade noch weiter hinunterfallen, sondern dass es da vielleicht gerade einen gesellschaftspolitischen Wandel gibt, und an dem ist nicht nur Donald Trump schuld, sondern ist nicht schuld daran, sondern er ist quasi die Auswirkung dieses Wandels.
Wir kommen auch gleich, meine Damen und Herren, zur Innenpolitik in Österreich. Eine Brücke ist vielleicht auch die Einstellung zu Waffen, die wir auch bei diesem Mord an Charlie Kirk gesehen haben, denn er war ein prononcierter Waffenbefürworter. Und die letzte Frage, die an ihn gestellt worden ist bei dem verhängnisvollen Tag des Attentats, war von einem Studenten, der seine Frage bereut. Er fragte Kirk provokant, wie oft denn Waffengewalt von transgeschlechtlichen Tätern ausgehen würde. Und hier sehen wir ein Zitat von Charlie Kirk, kurz eingeblendet, das können wir nochmal sehen. Er sagt, ich denke, es ist leider wert, jedes Jahr einige Tote durch Schusswaffen in Kauf zu nehmen, um unsere Waffengesetze zu halten und so unsere anderen gottgegebenen Rechte zu schützen. Es ist ein kluger Deal, er ist rational. Also, da wägt er einfach ab, ein paar Tote in den Kauf zu nehmen für die Freiheit des Waffenbesitzes in den USA.
Ja, das ist mehrheitsfähig in den USA.
Das ist so fähig.
Also dieses Zitat finde ich jetzt,
nicht besonders aufregend.
Das ist ganz normal. Das ist Mainstream.
Ja, in Österreich. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das nicht in manchen europäischen Ländern auch mehrheitsfähig
ist. Es ist schwer im Gründungsmythos der USA, dieses Recht auf Waffe. Das vergisst man in Europa ganz gern, wenn man einen Shooting sieht oder einen Amoklauf. Aber das ist wie in manchen Gesellschaften vorhanden. Man muss sagen, auch durch die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs und der Shoah ist es bis zum gewissen Grad, also der Pazifismus in den europäischen Ländern halt ausgeprägter.
Wir sehen in Österreich jedenfalls eine Gegenrichtung, vor allem seit dem Amoklauf von Graz. Da ist auch eine Verschärfung des Waffengesetzes jetzt praktisch schon beschlossen durch die Koalition. Und was herauskommt, auch eine komplette Durchleuchtung aller Waffenkäufer soll jetzt da stattfinden. Also so gut wie alle Stellen, inklusive sogar Krankenkasse, sollen der Waffenbehörden möglichst die Daten zur Verfügung stellen. Würde das Amokläufer rechtzeitig stoppen, diese Schärfe und die Durchleuchtung und Transparenz?
Also ich warne davor, aufgrund der Ereignisse in Graz und jetzt in den USA, ganz Österreich irgendwie als Waffenparadies zu analysieren. Ich möchte mir nur anschauen, das ist wieder so eine Symbolgeschichte. Ich warte darauf, was passiert mit diesen scharfen Bestimmungen, wo man sagen kann, naja, was mit Datenschutz und so weiter und so fort. Ob die ÖVP das überhaupt durchkriegt in ihrer Klientel, ich meine, da werden wahrscheinlich die Schützen und ich weiß nicht, wer alle
Jäger
marschieren.
Aber die Jäger sind ja in vielen Bereichen ausgenommen. Also die ÖVP, so wie Sie richtig sagen, Frau Dr. Rohr hat da schon den Stempel drauf gedrückt, sind ausgenommen.
Aber alle anderen?
Aber es ist eine Verschärfung. Bei der Langwaffe, also bei einem Gewehr, braucht man in Zukunft auch eine Waffenbesitzkarte. Ich finde, es ist noch immer zu leicht. Es gibt keinen Grund, warum eine Privatperson in Österreich, wenn sie nicht in speziellen Berufen arbeitet oder wenn es Jäger sind, sehr viele in Österreich eine Waffe besitzen sollen, vor allem eine Kurzwaffe.
Aber ist das politisch nicht durchsetzbar?
Natürlich ist es nicht durchsetzbar.
Du würdest deine Waffen
nicht mit der ÖVP, welche Waffen? Doch, ne? Also Privatpersonen sollten keine Waffen haben. Und wenn sie in einem Sportverein sind, dann soll die Waffe dort gefährlichst bleiben. Es gibt in Österreich einige hunderttausend Jäger. Es wird nicht passieren. Und wie die Frau Dr. Rohr, die ÖVP hat sich da schon durchgesetzt. Wenn man an ein paar Attentate denkt, nicht das in Graz. Das waren zum Teil Menschen, die weiterhin jede Form von Waffe bekommen könnten, jedenfalls zu Hause verwahren dürfen im Waffenschrank.
Also Waffenverbot ist sicher keine quasi Garantie, dass es keine derartigen kriminellen Übergriffe gibt. Das glaube ich nicht. Aber es hilft wahrscheinlich. Man sollte nur bedenken, dass es auch in Ländern, wo man quasi einen anderen Umgang mit Waffen hat, wie zum Beispiel in der Schweiz, deswegen nicht gleich wesentlich mehr Amokläufer gibt, man muss auch bei der Gewaltprävention und bei sozialen Themen dann ansetzen und bei dem ganz konkreten Amokjäger von Graz, der war ja sozial mehr als auffällig, offenbar hat da irgendwie das System versagt.
Amokjäger, nur weil du Jäger bist.
Amok-Schütze, verzeihung. Ja.
Aber sollte meine Freundin diese Datenabfrage sollte Ihrer Meinung nach funktionieren? Würde das vielleicht ein besseres Bild auf potenzielle Waffenkäufer?
Also ich glaube, wir waren alle eher überrascht, dass das noch nicht passiert ist. Also ich finde immer bei solchen Wendepunkten, Triggerpunkten merkt man dann immer, wurden die Daten nicht ausgetauscht? Und da kommt man dann erst drauf. Das ist irgendwie schräg, oder? Dass sowas nicht bekannt ist, dass die Stellen das nicht weitergeben. Also da würde man sich ja relativ viel ersparen. Genauso, wir haben ja schon oft diskutiert, auch über das berühmte Messerverbot, Waffenverbot, Waffenverbotszonen in Wien. Die schönsten Waffenverbotszonen funktionieren nicht, wenn man das nicht gescheit kontrolliert und überwacht. Warum in Wien Menschen mit einem Messer auf der Straße rumlaufen, verstehe ich nicht ganz.
Also Waffenverbot wird natürlich, also jedenfalls die Waffengesetze werden in Österreich verschärft. Und da, wo wir jetzt endgültig landen in der Sendung, meine Damen und Herren, das ist die österreichische Innenpolitik. Denn der Beschluss der Bundesregierung, die Pensionen zwar zu erhöhen, aber eben unterhalb der Inflation, und zwar große Teile der Pensionen, bringt jetzt die SPÖ-Partei intern unter Druck. Weil die Partei eben bei der Pensionsentwertung zugestimmt hat, wollen die roten Rentner mal demonstrieren gehen. Und es gibt namhafte Stimmen aus den Bundesländern, die quasi die Bundesspitze kritisieren für diesen Beschluss. Jetzt waren Sie gestern in der Pressestunde und da war die SPÖ-Grand Dame Doris Bures da, die natürlich auch dazu gefragt worden ist. Kann das die SPÖ durchtauchen, dass da ausgerechnet die Kernklientel der Pensionisten doch zur Kasse gebeten wird, zu einem großen Teil?
Ich glaube, wir sind alle überrascht, dass die SPÖ da mitspielt. Ja, die SPÖ wird das durchtauchen. Es war Doris Bures gestern unangenehm, das Thema, sie war darauf vorbereitet, aber selbstverständlich. Aber irgendwie hat man begriffen, dass da das, was passieren muss, dass am anderen Ende, nämlich bei der wesentlich wichtigeren, langfristig wichtigeren Frage des Pensionsalters, sehr wenig passiert. Also dass niemand mehr darüber diskutiert, ob das gesetzliche Pensionsalter weiter 65 sein soll. Also darauf ist Doris Bures in der ORF-Pressestunde sowas von nicht eingestiegen, trotz der höheren Lebenserwartung. Wir kennen die Diskussion. Das wäre viel wichtiger langfristig. Aber ja, ich bin durchaus überrascht, dass die SPÖ da mitspielt, und ich, soweit ich das weiß, hat der rote Finanzminister Matterbauer da auch ein bisschen mitgesprochen und gemeint, es ist schon sehr sinnvoll, wenn man da was tut.
Jetzt rumort die Basis aber trotzdem in der Sozialdemokratischen Partei.
Ja, ich verstehe das ja auch. Die Basis hört ja auch nichts von Herrn Babler. Hat er das irgendwie kommuniziert? Hat er das erklärt? Hat er gesagt, es tut mir leid, es muss halt sein und macht es mit oder so irgendwas? Nichts, gar nichts.
Was hätte kommen sollen?
Also er hätte es erklären sollen, wenn er zustimmt, dann muss er kommunizieren.
Macht das nicht Matterbauer und sagt, wir stehen im Budget auf Anschlag und müssen nun mal...
Oder er hätte den Matterbauer in die Pressestunde von gestern schicken sollen, damit der das den Leuten erklärt.
Na gut, du hast gestern am Abend erklärt, an und für sich.
Und ja, relativ
sehr versiert, muss ich sagen.
Also völlig recht, Babler, abgetaucht.
Vielleicht ist aus Sicht der Sozialdemokratie sogar recht hilfreich, Herrn Babler nicht zu schicken, sondern Herrn Matterbauer, weil er macht das nämlich ziemlich anständig und straight. Der hat das gestern wieder bei der öffentlich-rechtlichen Konkurrenz wirklich gut dargestellt und war relativ firm, fand ich. Und ich bin jetzt vielleicht ideologisch kein großer Fan von ihm, aber das war ein ziemlich guter Auftritt, würde ich sagen. Nur ehrlich, also wenn wir über diese Mini-Maßnahmen jetzt schon diskutieren und reden, überlebt das die SPÖ, weiß Gott was. Es wird noch so rumpeln in diesem Land, wir werden noch so viele Reformen machen müssen. Vielleicht traut sich diese Bundesregierung nicht drüber, dann wird es irgendwann einmal, wird die Regierung scheitern, dann werden wir Neuwahlen haben, dann kommt der Herr Kickl und auch der Herr Kickl wird dann irgendwas machen müssen. Dieses Land ist quasi sehr, sehr, sehr reformbedürftig, ja, und braucht ganz dringend Reformpflege und braucht viele Pfleger. Das ist wirklich am Sand das Land. Nur weil wir dummerweise, wie auch wir Journalisten, immer es brennt gerufen haben und haltet den Dieb und ein Wahnsinn, ja, jetzt ist es wirklich ernst. Also jetzt ist es einmal das erste Mal mit dem Wirtschaftsstandort, mit der Pensionsthematik, mit all den Dingen, mit dem Budgetdefizit, jetzt ist es richtig grimmig. Und es bleibt grimmig. Wenn in so einer Situation wegen solchen Peanuts, wegen solchen Erdnüsschen, übrigens, die Frau Korosek und die ÖVP, das sind die Ohrenbund, die toben. Also die halb sich noch bis jetzt noch nicht so geäußert. Aber was glauben Sie, was da los ist? Besserverdiener, Pensionisten, wen haben denn die bisher gewählt oder andersrum formuliert? Wer ist eigentlich das einzige Klientel der ÖVP noch außerhalb von Landwirten und Beamten? Sind natürlich die besser verdienenden Pensionisten oder die besser dotierten. Ne? Und die regen sich wahnsinnig auf, dass sie jetzt ein paar hundert Euro verlieren im Jahr. Also das wird schon oder nicht dazu bekommen. Also das wird jetzt bleiben, und das Problem ist von der ganzen Geschichte, die wir jetzt da ein bisschen mitspielen müssen, ist, dass die Reformbereitschaft noch weiter sinken wird. Weil natürlich jeder Stocker denkt sich, na gut, wenn ich solchen Kleinigkeiten schon Probleme kriege. Der Herr Babler ist bei Umfragen, glaube ich, bei 18-19%. Ich meine, das dicke Ende kommt ja erst noch. Da geht er dann auf 10 runter. Also
das können wir gleich mal einblenden übrigens, weil die Umfragen der letzten Zeit wirklich überhaupt keine Trendwende erkennen lassen.
Doch nach unten,
das ist
für die Regierungsparteien.
Trendwende. Haselmeier sieht die SPÖ hier bei 18% und die FPÖ bei 36. Das ist ja schon fast ein 7 Punkte plus.
Die Regierung
die gerade so über den 20 hält und Neos und Grüne ihre Zweistelligkeit hier noch behalten, aber jedenfalls deutliche
Sie haben keine Mehrheit mehr.
Die Regierung hat keine Mehrheit mehr, das war auch der Aufmacher der Kronenzeitung vor ein paar Tagen, ist nicht zum ersten Mal, hatten wir auch mal, aber zum ersten Mal sicherlich, dass die FPÖ als Arbeiterpartei der ehemaligen, im Vergleich zur ehemaligen Arbeiterpartei 100% mehr hat, also das Doppelte an Stimmen. Es könnte man sagen, kein Wunder, dass die sich über nichts drüber trauen. Jetzt bin ich mir nicht so sicher, ob die Bevölkerung das nicht dennoch verstehen würde, weil da geht es nicht unbedingt um die Kernthemen der FPÖ, wie Migration und so weiter. Plus, wir haben jetzt mal 2 Jahre keine Wahlen. Also wann, wenn nicht jetzt, aber um nochmal auf Doris Bures gestern zurückzukommen, die
war offen. Fernsehen mit dir, ne?
Pressestunde, ja. Wie der Herr Moderator gemeint hat.
Wer hat das nicht gesehen? Wer hat es nicht gesehen?
Da wurde darauf angesprochen. Jedenfalls die Betroffenheit der sehr redlichen SPÖ-Politikerin Doris Bures darüber, wo ihre Partei liegt, war deutlich zu spüren. Was sie nicht zum Ausdruck gebracht hat, ist, was sie über den Parteivorsitzenden denkt, was so ein bisschen nicht mal sehr zwischen den Zeilen bei Frau Dr. Rohrer angeklungen ist. Jedenfalls, was man über Babel und seine Aufträge denken.
Aber das hat auch, ja, was sie denkt, das hat sie natürlich dann vielleicht zurückgehalten. Aber das, was der Herr Nowak vorher gesagt hat, ist, dass in der SPÖ das schon zu einem Aufstand kommt. In der ÖVP gibt es auch Widerstand von den ÖVP-PensionistInnen, klarerweise. Aber wieso ist das dann eine Debatte, die vor allem in der SPÖ geführt wird und nicht in der ÖVP? Öffentlich Andreas Babel eben kritisiert wird, natürlich aus dem bekannten Burgenland. Andererseits heute eine Präsidiumssitzung den ganzen Tag über, wo es auch zur Sache gegangen ist. Aus der ÖVP hört man da irgendwie nichts. Machen die das geschickter? Oder?
Naja, erstens machen sie es geschickter oder zweitens sagen wir halt so, der gute Babler strahlt eine Hilflosigkeit aus, die natürlich alle Leute animiert, sich an ihnen abzuarbeiten. Der gute Herr Stocker strahlt das nicht aus. Der gute Herr Stocker strahlt aus, Das ist der Unterschied, das ist die Persönlichkeit.
Und der Stocker ist ja sogar selber betroffen. Wenn er morgen in Pension geht, dann kriegt er weniger Pension.
Ja, das wird er.
Wobei er gesagt hat, ich habe nichts zu verlieren. Vor allem und deswegen hat er sich überhaupt den Job mal angetan. Aber die Frage ist, weil das Peanut ziehen, wie der Herr Nowak vorher gesagt hat, könnte die SPÖ da wirklich unter Druck kommen, die SPÖ-Spitze, die Parteispitze durch dieses Pensionsthema?
Ich glaube nicht, dass sie durch die Entscheidung und durch die Peanuts unter Druck kommen. Sie kommen unter Druck durch ihr eigenes Verhalten. Dass jeder sich berechtigt fühlt, sich an den Herrn Babler abzuputzen, ihm die Schuld zu geben. Und dann sind wir wieder dort, wo wir vor ein paar Jahren waren. Dann suchen sie wieder wen neuen, den sie nicht haben. Das ist das Dilemma, nicht die ausverhandelte Pensionsreduzierung.
Vielleicht ist das nur ein Gerald-Fleischmann-Manöver, ein gefinkeltes Ablenkungsmanöver, dass die Neos wegen ihren Business-Class-Flügen der Frau Außenministerin nicht drankommen.
Ne? Dafür muss aber trotzdem die ÖVP in Kauf nehmen, dass die eigene Klientel auch noch ziemlich sauer ist, was die Pensionen betrifft. Wie sehr diese Pensionen das ganze Pensionsgefüge in Österreich verändern und welche Reformen dringend notwendig wären und nicht kommen, das besprechen wir auch noch in der Sendung. Bleiben Sie dran, nach einer kurzen Pause sind wir wieder da. Wir sind zurück, meine Damen und Herren, bei Beide Seiten live und sprechen über die Entscheidung der Regierung, die Pensionen unterschiedlich zu behandeln bei der Erhöhung oder bei der Entwertung durch die Inflation und haben diese Grafik vorbereitet, denn da kann man ganz gut sehen, dass die höheren Pensionen einen tatsächlich realen Wertverlust einbüßen. Wer zum Beispiel vor 10 Jahren in Pension gegangen ist mit einer Höhe von 4.000, muss hier 57 Euro zahlen, realen Wertverlust, und die kleineren Pensionen werden aufgedoppelt. Jetzt zeigt man da eben die Entscheidung der Regierung, Leistungsträger doch vor den Kopf zu stoßen.
Und genau, und es ist sehr interessant, dass die ehemalige Wirtschaftspartei am ÖVP, die für die Leistungsträger da ist, ist schon lange keine Leibwirtschaftspartei mehr, sondern eine ÖAB-Partei.
Also weil sie dann nachher sagt, egal was ihr vorher eingezahlt habt, die kleinen Pensionen werden aufgedoppelt sagen, und die größeren sagen, Pensionen werden gekürzt.
Sie sprechen deinen, finde ich, geradezu entscheidenden Punkt an. Wenn man argumentiert, ja, dass es ein Umlageverfahren ist, quasi wie eine Versicherungsleistung, wenn man so argumentiert, dann ist das irgendwie ein bisschen eine komische Geschichte, die da gerade veranstaltet wird. Wenn man argumentiert, das ist das Sozialsystem, die Pensionen, dass wir uns auch nicht mehr leisten können, na, da kann man natürlich dann aus linker Sicht schalten und walten und sagen, die Kleinen kriegen viel, viel mehr und die Großen, sind jetzt nicht die Millionäre, um die es da geht wahrscheinlich, die halt mehr verdient und mehr gesammelt haben und mehr verdient haben in ihrem ganzen Berufsleben.
Aber auch
die
mehr eingezahlt haben.
Denen nehmen wir sie weg. Damit ist, man könnte sagen, sozusagen, diese Entscheidung ist bis zum gewissen Grade das öffentlich Öffentlichmachung eines Eingeständnisses, das ist eigentlich gar kein Umlageverfahren, das ist gar kein Versicherungsverfahren. Es ist ein Sozialsystem, in das alle einzahlen müssen. Und deswegen wird es auch behandelt wie ein Sozialsystem. Es ist wie eine Sozialhilfe.
Das Problem ist, dass Sie immer alles als der Weisheit letzten Schluss verkaufen wollen. Nicht Sie, die Regierung.
Ja. Ich wollte gerade sagen, das habe ich das noch nie gesagt über mich.
Ja, weil man könnte ja auch argumentieren, ehrlich gesagt, jemand mit einer Pension von 4.000 irgendwas kann 52 Euro verkraften. Man könnte ja auch argumentieren, Herrschaften, wir sind, der Rainer Nowak weiß das, in einem absoluten Notstand. Und weil wir in einem absoluten Notstand sind, müssen jetzt alle blechen. Und es geht nicht um eine Reform, sondern es geht darum, das Budget zu sanieren. Wir brauchen Geld und wir brauchen euer Geld. Wir haben es euch vorher nachgeschmissen. Man kann das ja alles argumentieren. Es kann mir ja doch niemand erklären, dass bis zu den Mindestpensionen die Leute es nicht verkraften können. Aber weil sie immer glauben, sie müssen irgendwas endgültig lösen und als Reform verkaufen, dann kommt so ein Ballerwatsch raus.
Man könnte auch argumentieren, nationalökonomisch, dass der Warenkorb, jene, die eine höhere Pension haben, eine andere ist und darum die Inflation dort bei Weitem nicht so zuschlägt. Nicht nur wegen der Fernreisen in Länder, in denen die Inflation bei der Hälfte von Österreich ist, sondern weil Energie und andere Dinge nicht so sehr durchschlagen. Das ist eine nationalökonomische Argumentation, die niemand aufgegriffen hat, weil es auch zu schwierig ist. Schade ist, dass einerseits, wir sprachen schon darüber, über das Pensionsalter nicht mehr gesprochen wird, auch nicht bei der von dir und von Business Glasflügen gejagten Berthe Meinl-Reisinger.
Das stimmt jetzt nicht. Das tun sie schon noch. Die Neos, sie kommen nur nicht durch.
Sie steht nicht im Regierungsprogramm. Naja, ich habe schon lange nicht von der Parteivorsitzenden gehört. 67 war in der ersten Runde der Verhandlungen eine fast nicht wegzustreichende Forderung der Neos.
Zu Italien. Wir reden hier nicht von irgendwas Utopischem, sondern wir reden von europäischem Standard. Ja. Wenn Eltern werden, müssen sie länger arbeiten.
Aber was vor allem auch komplett verloren gegangen ist, zwischen der Frage, ist das ein Versicherungs- und Umlageprinzip oder ist es eine Sozialleistung, die persönliche Vorsorge, also jahrelang haben wir gehört, selber ansparen, die Pensionen werden nicht reichen, jedenfalls nicht zu einem menschenwürdigen Leben, ihr werdet euch nicht mehr leisten können, das, was ihr euch bisher leisten können, der Lebensstandard wird sinken. Ich habe das schon lange nicht mehr gehört, auch nicht von der Wirtschaftspartei ÖVP, auch nicht von der Neos. Was müsste man dazu tun? Man müsste das ansparen, also im Endeffekt das Investieren in Wertpapiere, meinetwegen auch ETFs. Meinetwegen auch ETFs und so weiter, meinetwegen auch sogar auch Anleihen und Festgeld, man müsste das begünstigen mit längerfristig, alles verschwunden.
Macht Dänemark und es funktioniert.
Alles verschwunden. Es gab die Forderung, dann gab es irgendwie die Pläne noch der letzten Regierung, dass es mit einer Behaltefrist vielleicht die Käste wegfällt oder eingespart wird. Ist weg, ich höre es nicht mehr. Wäre wahnsinnig wichtig. Dänemark macht es, viele Länder macht es, in Österreich gibt es keinen Kapitalmarkt.
Und warum? Weil die
Wirtschaft.
Ja, na gut, die SPÖ stellt dann doch den Finanzminister, die Sozialdemokratie. Sowohl die Sozialdemokratie als auch der linke Flügel der ÖVP, der ÖRB, hat in Wahrheit ein Problem im Kapitalmarkt. Für die ist einfach Börse und Börsehandel, was für Tausende, aber Tausende, Millionen Menschen völlig ein normaler Vorgang ist für die ein Problem. Und da werden wir weltwirtschaftlich einfach ein Problem haben.
Und darunter leidet wiederum die Wirtschaft, weil sie kein günstiges Kapital wie in den USA zur Verfügung hat.
Das heißt, Österreich bleibt de facto bei einer Einsäulensystematik, weil eben
pensionspolitisches
Säule 2, Säule 3 keine Rolle mehr spielt und politisch auch nicht
gewollt wird. Wenn es um die Pensionen geht, sind wir in einem Land Neandertaler. Oder in der Jura- oder Kreidezeit. Ja, es ist eine Katastrophe.
Wie hätten wir es richtig oder wie hätte es die Regierung richtig machen können, jetzt bei dieser Pensionsanpassung an die Inflation alle nominell entwerten, auch die kleineren, oder
nicht die ganz kleinen, also nicht
oder alle in der Inflation erhöhen und fertig.
Alle
in der Inflationsrate
an. Kein Mensch leisten.
Es wäre zu viel Geld. Es geht nicht mehr. Also musste man runter.
Aber die ganz kleinen kann man ja verwalten.
Es wäre so ein Vorgehen, wäre auch wenn es nicht wahnsinnig gerecht ist, aber also das Gefährlichste für das Land mit der Inflation sind die Lohnabschlüsse. Wenn bei den Lohnabschlüssen genauso wenig Zurückhaltung passiert wie in vergangenen Jahren, dann wird dieses Land noch nicht später, sondern halt dann noch schneller an die Wand fahren. Das ist das Problem. Und da du kriegst keine Inflation runter, wenn du die Löhne einfach weiter nach der Inflation erhöhst. Das ist ganz logisch.
Was müsste da sein? Einfach drunter?
Ja.
Einfach drunter oder eine Nullrunde für alle?
Nullrunde, das ist ungefähr, so utopisch, wie, weiß ich nicht,
aber
dass
drunter.
Der Babler Bundeskanzler wird, aber
drunter bleiben. Das kommt jetzt natürlich, es fangen die Metalle dann auch an. Morgen schon die Beamten, mal wird man sehen, ob diese Aufschnürung des schon paktierten Pakets noch einmal vielleicht Einsparungen für den Staat bringen könnte. Da gibt es ja angebliche Gesprächsbereitschaft, werden wir dann morgen sehen. Aber wenn wir uns anschauen, wie es anderswo in Pensionen, das Beispiel Italien ist gefallen, Dänemark ist auch schon gefallen. Wer macht's denn besser? Stimmt vielleicht in Deutschland die Richtung?
In Deutschland stimmt in dem Bereich gar nichts, dass die deutsche Wirtschaft massivere Probleme hat als die österreichische Wirtschaft sicherlich auch. Merz hat gerade, Bundeskanzler gerade, eine Wahl in Nordrhein-Westfalen gewonnen, jedenfalls nicht verloren, weil er, glaube ich, 1 Prozentpunkt gewonnen hat. Die AfD hat sich verdreifacht. Aber dass das in Deutschland zwischen Pensionssystem und Beamten auch nichts funktioniert, wissen wir. Aber um auf das Thema zurückzukommen des Ansparens, in Deutschland ist der Anteil des Vermögens, das in Wertpapiere veranlagt wird, wahrscheinlich beim Doppelten von Österreich. Ich sage jetzt mal, was niemand widerlegen kann, 30%, wenn es in Österreich bei 15% liegt und kaum gewachsen ist, was zumindest in diesem Bereich, aber auch bei der Finanzierung von Wirtschaft mal ein Startpunkt ist.
Mhm. Was ist denn euer Beitrag? Seid ihr an der Börse?
Natürlich.
Ja. Richtig. Ja. Und Immobilienkaiser? Na, Katzin.
Säule 2 und Säule 3 funktioniert auch manchmal. Gut, das könnte man natürlich institutionalisieren und viel besser für größere Bevölkerungsschichten machen. Wir sprechen natürlich, meine Damen und Herren, auch nochmal nächste Woche in dieser Runde weiter. Da wird es dann vielleicht auch schon eine Beamtenregel geben oder vielleicht auch schon zu den Lohnverhandlungen Neues. Ich bedanke mich herzlich bei Anneliese Rohrer. Ich bedanke mich bei Rainer Nowak und bei Christian Rainer fürs Diskutieren. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Hier geht's weiter auf Puls 24 mit Treffpunkt Österreich. Einen schönen Montagabend noch.